Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Nach der Sommerpause geht's mit frischem Elan an ein neues Thema, eine neue Predigt. Es ist nur eine winzige Notiz in der Bibel, nur ein einziger Satz im Matthäusevangelium. Da wird erzählt, dass die Ehefrau von Pilatus einen Traum hatte. Und was das aber für Auswirkungen hatte. Damals recht wenig, muss man zugeben, aber so viele Menschen hat das innerlich bewegt und sie haben weiter überlegt, haben sich später sogar einen Namen ausgedacht für die Ehefrau des Pilatus, nämlich Claudia Procula. Und was dieser Satz nun über Gott sagt und wie er mit uns umgeht und welche Vorstellungen wir von ihm haben, das ist eine interessante Sache. Da nehme ich Sie gerne mit in diese Predigt hinein. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Lauter Träume aus der Bibel, liebe Gemeinde, sind in dieser Sommerpredigtreihe dran. Auch ich komme heute mit einem Traum aus der Bibel um die Ecke. Einen Traum, der mich völlig verblüfft, das gebe ich zu. Es ist der Traum der Ehefrau von Pilatus. Was, das haben Sie noch nie gehört? Also ich auch nicht bis vor kurzem. Ich habe das klar schon gelesen in der Bibel, gar keine Frage, aber irgendwie habe ich es gar nicht so richtig wahrgenommen. Gebe ich wirklich zu. Diesen Traum von der Ehefrau von Pilatus, das ist in Matthäus 27 und das ist in der Passionsgeschichte also. Ich finde ihn in zweierlei Hinsicht echt verblüffend. Das Erste, was mich wirklich verblüfft, ist, wir wissen gar nichts drüber. Wir wissen nichts. Wir wissen nicht, wie die Frau des Pilatus geheißen hat. Später haben sich die Christen überlegt, wahrscheinlich hat die Claudia Procula geheißen. Ja, kann man sich überlegen. Ich nenne sie jetzt mal so, das ist viel einfacher. Oder wir wissen auch gar nicht, was die geträumt hat. Der Inhalt des Traums wird überhaupt gar nicht gesagt, das wissen wir nicht. Also wir wissen nicht, wie sie geheißen hat, wir wissen nicht, was in dem Traum drin stand. Wir wissen nicht, was da vorher war, mit wem sie geredet hat, was aus ihr geworden ist, das wissen wir alles nicht. Wir haben nur diesen einen einzigen Satz aus der Bibel und er heißt: Als Pilatus auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Das ist das, was wir wissen, mehr nicht. Und ich sage es Ihnen gleich, Pontius Pilatus war sicherlich verheiratet. Alles andere wäre ungewöhnlich gewesen. Aber außer diesem einen Satz in der Bibel haben wir keinerlei historische Nachricht über seine Ehefrau. Nur diesen einen Satz gibt es, mehr nicht. Aber das finde ich eben halt umso verblüffender, weil das ist der zweite Grund, warum mich diese Geschichte total verblüfft. Unglaublich viele Menschen hat diese Geschichte gepackt. Schriftsteller haben gesagt, Das muss man doch weiterspinnen, das muss man doch erzählen, wie das wohl gewesen ist und was sie geträumt hat. Schon in der Antike hat es haufenweise Schriften gegeben, die erzählen, wie es das wohl gewesen ist und wie es mit der wohl weitergegangen ist. Da gibt es viele Schriften über diese Claudia Procula. Schon in der Antike, aber auch das ging durch die ganzen Jahrhunderte. Also zum Beispiel 19. Jahrhundert, Clemens Brentano, wenn den jemand kennt, der hat da auch drüber geschrieben. Oder denken wir an die ganzen Frauen, die das bewegt hat. Sie kennen doch diese schwedische Schriftstellerin Selma Lagerlöf. Die hat das Kinderbuch geschrieben, Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersen mit den Wildgänsen. Das kennt man, glaube ich. Und die Selma Lagerlöf, die hat vor 120 Jahren auch ein kleines Büchle geschrieben, Christuslegenden, und in diesen Christuslegenden, in einer davon, hat sie sich wirklich ganz plastisch ausgemalt, was die Claudia Procula da geträumt hat. Es gab noch ganze Romane über diese Frau, Claudia Procula, zum Beispiel von Gertrud von Lefort vor 70 Jahren. Das war damals ein Bestseller. Aber nicht nur die Schriftstellerinnen, auch die Maler haben gedacht, das muss man unbedingt malen. Und so kommt es, dass wenn Sie mal einen mittelalterlichen Altar sehen, und da kommen Sie vielleicht an eine Szene, wo dargestellt wird, Pontius Pilatus auf dem Richterstuhl und der Jesus daneben, vielleicht einige Leute drumherum, dann schauen Sie mal genau hin, denn auf manchen Altarblättern, auf manchen Bildern taucht da plötzlich neben Pilatus eine Frau auf. Das ist seine Ehefrau, die von diesem Traum hier berichtet. Aber auch in moderner Malerei wurde das oft gemacht. Es gibt Verfilmungen über die Claudia Procula, es gibt Lieder über sie. So, die hat eine riesige Wirkungsgeschichte. So viele Menschen haben sich von ihr bewegen lassen. Diese namenlose Frau, von der wir nur diesen einen Satz in der Bibel haben, hat so viele Menschen innerlich bewegt und inspiriert. Ja, da denke ich, dass für uns heute vielleicht auch was dabei ist. Es lohnt sich, genau hinzuhören. Also, was ist die Situation, da wo das im Matthäus-Evangelium erzählt wird? Das ist die Passionsgeschichte. Matthäus 27, Vers 19. Was bisher geschah? Jesus wurde verhaftet. Dann kam die Verhandlung damit mit dem Petrus und dem Hahn, wo der dabei war. Und am nächsten Morgen, das ist der letzte Lebenstag von Jesus, der Karfreitag, da wird also Jesus zu Pontius Pilatus gebracht. Und der soll das Todesurteil fällen. Und dann sitzt Pontius Pilatus auf seinem Richterstuhl und verhandelt mit den Anklägern, wie man das jetzt mit Jesus wohl einschätzen muss und was man da tun muss. Und dann lässt ihm seine Frau diese Botschaft zukommen. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Denn ich habe heute viel erlitten im Traum und seinetwillen. Mit anderen Worten, tu diesem Menschen nichts an. Der ist ein Gerechter. Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen Albtraum. Also, was sind die Fakten? Was erfahren wir? Wir erfahren, die Claudia Procula hatte einen Albtraum. Viel erlitten im Traum, sagt sie. Der Traum hatte irgendwie mit Jesus zu tun, aber was genau wissen wir nicht, aber irgendwie hat es mit Jesus zu tun. Und die Reaktion von Claudia Procula. Denn die hat für sich selbst die Konsequenz gezogen, dass sie sich in das Amtsgeschäft ihres Mannes einmischt, des Präfekten Pontius Pilatus. So wichtig war ihr das. Naja, und so viel Mut hatte sie. Und sie hat eine klare Botschaft an ihren Mann, sie will, dass er sich raushält aus dieser Jesus-Sache. Sie nennt Jesus einen Gerechten. Und, also das ist für eine Römerin schon viel. Die hatte andere Götter und Göttinnen als den Gott der Juden. Aber trotzdem sagt sie, das ist ein Gerechter. Sie sagt, sie ist keine Anhängerin von Jesus, sie sagt nicht, das ist der Messias oder der Sohn Gottes, wie es wenige Stunden später der Hauptmann unter dem Kreuz gesagt hat. Nein, nur ein Gerechter, aber immerhin. Ein Gerechter, ein vorbildlicher, aber unschuldiger Mensch. Mehr dazu später. Also was sie genau geträumt hat, erfahren wir nicht. Und ganz ehrlich, letztlich war ihre Intervention, ihr Eingriff in den Jesus-Prozess auch erfolglos. Ich meine, Jesus wurde hingerichtet, verurteilt zum Tod von ihrem Mann Pontius Pilatus. Da hat ihr Engagement nichts dran geändert. Und trotzdem haben die Christen ihr das später hoch angerechnet. Die haben also von ihr erzählt. Die hat sich dann taufen lassen und die ist Christin geworden. Ja, die ist sogar für ihren Glauben gestorben. Ich fasse jetzt lauter antike Schriften über Claudia Procula zusammen. In der Ostkirche wird sie heute noch als Heilige verehrt. Die heilige Claudia Procula. Das ist ja schon was. Wir wissen nicht, was die von Jesus tatsächlich gewusst hat. Oder wie sie dazu stand, was aus ihr geworden ist, ob sie sich auf die Seite der Christen geschlagen hat oder nicht, das wissen wir alles nicht. Und ich sage Ihnen, alles, was Sie lesen über Claudia Procula, was die Leute behaupten über diese Frau, wie es weitergegangen ist, das ist alles erfunden. Da ist nichts dran. Aber das zeigt ja auch, wie tief die Leute bewegt waren von ihr. Das ist doch der Knackpunkt. Was hilft uns das heute? Dazu habe ich 4 Gedanken für Sie. Mal sehen, ob für Sie was dabei ist heute. 4 Gedanken. Der erste Gedanke. Zunächst sagt mir das was über Gott. Wir lernen über Gott, über seine grenzenlosen Liebe zu allen Menschen. Wir lernen etwas über Gottes Weite. Gute Frage. Hatte Claudia Brokkola etwas mit Gott zu tun? Kann man sagen, klar, dieser Traum kommt von Gott. Aber ich sage Ihnen, die Theologen waren in dieser Sache völlig gespalten. Die hatten total gegensätzliche Antworten gegeben. Es hat genug gegeben, die gesagt haben, ha, Moment, dieser Traum, der kam nicht von Gott, der kam vom Teufel. Zu dieser Fraktion gehört übrigens auch Martin Luther. Und die haben dann gesagt, der Teufel hatte Angst, dass Jesus nicht ans Kreuz geht. Und dann wären die Menschen, Entschuldigung, der hatte Angst, dass Jesus ans Kreuz geht. Und da wären die Menschen erlöst, dann hätte er nichts mehr zu tun. Im Sinne von Gott war es, sagen diese Theologen, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Das war natürlich nicht Claudias Absicht. Deswegen kann dieser Traum nicht von Gott sein, sondern nur vom Teufel. Meine persönliche Meinung ist, ich sage, klar kam dieser Traum von Gott. Denn wenn man das Matthäus-Evangelium liest, alle Träume im Matthäus-Evangelium kommen von Gott, ganz klar. Wieso soll ausgerechnet dieser nicht von Gott kommen? Es war doch ein positiver Impuls, der unschuldige Jesus soll nicht Justizopfer werden. Und es gibt viele Menschen, die noch seine Hilfe brauchen. Also vielleicht hat Claudia Brokkola sich davon bewegen lassen. Ich weiß, das bringt mich in eine Bredouille. Wenn da wirklich Gott dahinter steckt, hieße das doch, dass Gott auch mit Nichtjuden redet und auch mit Nichtchristen anspricht, um durch sie etwas zu verändern. Ist das so? Das ist tatsächlich so. Freunde von mir, gute Freunde haben das erlebt. Die waren damals in einem islamischen Land und die hatten damals den Eindruck, sie sollen zu einem bestimmten Mann hingehen, mit dem über Jesus reden. Problem, der war Moslem. Und in einem islamischen Land mit Moslems über Jesus reden, das ist gefährlich, weil alles, was nach christlicher Mission aussieht, ist ja verboten und in manchen Ländern auch unter der Todesstrafe. Also das war keine leichte Sache. Trotzdem, sie haben sich durchgerungen, gehen dort an das Haus, klopfen an die Tür, der Mann macht auf, sie stellen sich vor und bevor sie irgendwas sagen können, sagt der Mann, ach, ihr seid die beiden, die mit mir über Jesus reden. Ich habe davon geträumt. Und tatsächlich ist es so, dass, das ist nicht der einzige Fall, manchmal Gott mit Menschen aus anderen Religionen spricht und sie in einem Traum vorbereitet auf die Begegnung mit Jesus. Das ist nicht das einzige Beispiel, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Denken wir also nicht, wir Christen seien die einzigen, mit denen Gott redet. Das ist nicht so. Denken wir auch nicht, Gott redet nur durch die Bibel. Nein, er redet auch durch Träume und auf andere Weise. Ich habe da als evangelischer Theologe eine klare Entscheidung. Lateinischer Begriff sola scriptura, also allein die Schrift. Das heißt aber nicht, dass Gott allein durch die Schrift, durch die Bibel zu uns redet, sondern das heißt, dass allein die Bibel maßgeblich ist, wenn Gott redet. Und wenn Gott in einem Traum was völlig anderes erzählt, als das, was Jesus in der Bibel sagt, dann sage ich, glaub das, was in der Bibel steht. Das ist sola scriptura. Und trotzdem, Gott sprengt die Grenzen in unseren Kopf. Der hat eine viel größere Weite, als wir uns das vorstellen können. Denken Sie nur an die Geschichte, die Sie in der Schriftlesung gehört haben von der syrophönizischen Frau. Übrigens, das ist Ausland für Jesus gewesen. Jesus war im Ausland in dieser Begegnung, die hat Griechisch gesprochen. Jesus hat mit ihr auf Griechisch geredet. Jesus war dreisprachig, er konnte Griechisch, Aramäisch und Hebräisch, aber das war damals nichts Besonderes, das konnten eigentlich alle. Ja? Aber das fällt halt auf, wenn man so eine Geschichte in der Bibel liest, wird nicht extra genannt, aber dann braucht man das Hintergrundwissen. Also Jesus sagt zu der Frau, ich bin nur zu meinem eigenen Volk gesandt. Und die Frau macht Jesus klar, deine Kraft reicht locker auch für mich und meine Tochter. Das ist eine Weitung. Da erlebt Jesus, sein Auftrag wird geweitet. Er ist nicht nur zu seinem Volk gesandt. Das, was es von ihm zu sagen gibt, das ist für alle Menschen gut. Das ist ja später so weitergegangen, wenn man die Bibel dann liest und merkt, die Geschichte von Petrus zum Beispiel, der zu Cornelius, dem römischen Hauptmann, geht und dem Römer dann, den Heidner praktisch, von Jesus erzählt, oder Paulus, der durch einen Traum rübergeht aufs europäische Festland. Das könnte man jetzt alles darstellen, mache ich aber nicht. Mir reicht's, wenn ich das festzustellen, diese Weite, die Gott hat. Gott denkt nicht in Volksgruppen, Gott denkt nicht in Nationalitäten. Gott hält sich doch nicht an Konfessionsgrenzen, dass er sagt, oh, die Evangelischen oder oh, die Katholiken. Er hält sich auch nicht an Religionsgrenzen. Und jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Gott macht nicht mal einen Unterschied zwischen Hausermann und Altdorfern. Aber Moment, es wird mir gleich wieder ganz mulmig, weil das ist schon ein großer Schritt. Aber wahrscheinlich ist es so. Gott ist viel offener, als wir uns das vorstellen können. Er sieht doch den Menschen an und nicht seinen Pass oder seine Hautfarbe. Und sehen Sie, das sehe ich an der Claudia Procula. Und dann denke ich mir, Mensch, von der könntest du dir vielleicht auch nochmal eine Scheibe mehr abschneiden. Das ist das Erste, was ich Ihnen sagen will, diese große Weite, die Gott zeigt. Das Zweite, höre auf deine innere Stimme. Das fasziniert mich schon in der Claudia Procula. Also die hatte ja diesen Traum und sie wusste, es geht um Jesus. So, jetzt war das nicht ihre Baustelle, sie war ja Römerin. Zweitens war es nicht ihr Job, sondern der ihres Mannes. Und trotzdem hat sie die Sache so geplagt, dass sie diesen Traum nicht auf sich beruhen lassen wollte. Sie hat auf ihre innere Stimme gehört und hat ihr vertraut. Das hätte sie ja auch ganz anders machen können. Die hätte ja auch ihrer inneren Stimme misstrauen können und sagen können, boah, was für ein blöder Traum, den vergesse ich möglichst schnell, jetzt gehe ich erstmal eine Runde golfen. Das hätte sie sagen können, hat sie aber nicht. Sie wusste, diesmal geht's ums Ganze. Wenn ich jetzt sage, hören Sie auf Ihre innere Stimme, das ist total leicht gesagt, gell? Aber es ist richtig schwer, auf die innere Stimme zu hören, und zwar gut zuzuhören und auch ihr zu vertrauen. Das kann richtig schwer sein. Je größer die Folgen sind, die das nach sich zieht, umso schwerer ist es. Mal ein Beispiel. Also, jetzt machen wir einen kurzen Ausflug in die Modewelt. Kennt jemand die Modemarke Homeboy? Kennt die jemand? Homeboy? Au, stark. Ein Mensch. Bisher mehr als alles, was ich gedacht habe. Zweite. Ich erhöhe auf zwei. Ich habe sie vorher nicht gekannt, weil die Zielgruppe sind 20-Jährige und die machen so Straßenklamotten, so Hoodies und so Sachen. Ja, das haben die absolut modisch, gar keine Frage, ist mehr so für die Hip-Hop-Szene. Warum stehe ich hier und mache Werbung für eine Modemarke? Weil die Geschichte, die dahinter steckt, mich so fasziniert. Ja, eine Modemarke, die von einem Jesuitenpater gegründet wurde, das ist so ein Pater von einem katholischen Orden. Der war damals Gemeindepfarrer vor 40 Jahren in Los Angeles, in einem bestimmten Stadtteil. In diesem Stadtteil war die Bandenkriminalität ungeheuer groß. Der hat ständig gesehen, wie junge Männer sterben, weil sie in diesen Bandenkriegen sich gegeneinander abknallen. Und dann hat er gedacht, das darf doch nicht sein. Es muss einen anderen Weg geben. Und er sagte, ich will eine Schule gründen, eine alternative Schule, wo die dann hingehen. Diese Leute, die aus den Gangs kommen. Und dann hat er in seinem Stadtviertel rumgeguckt, welches Gebäude kommt da in Frage für eine Schule, die man aus dem Nichts gründen will, wo schon alles gebaut ist. Und dann hat er überlegt, naja, das einzige Gebäude, was irgendwie zu uns dazugehört, ist ein Kloster, also ein Stadtkloster, gell? Nicht so wie Bebenhausen oder so, vergessen Sie das, ein Stadtkloster in Los Angeles, der hat so zwei Handvoll Nonnen haben da gelebt. Und dann hat er später mal erzählt in dem Buch, das er geschrieben hat, dass er zu den Nonnen hingegangen ist und wie das gewesen ist. Er ist zu denen hingegangen und hat gesagt, hallo, wie wäre es, wenn ihr alle ausziehen würdet und dann machen wir aus eurem Kloster eine Schule für Gangmitglieder. Und dann hat er erzählt, wie die Frauen ihn angeschaut haben und dann haben die Frauen sich gegenseitig angeschaut und dann haben sie gesagt, ja klar, machen wir. Und ich denke, wie kann das sein? So kurz, also in Sekundenschnelle so eine Entscheidung treffen? Wie kann das sein? Also, die haben es tatsächlich so gemacht, erst diese Schule gegründet und dann kurz danach diese Firma gegründet, weil Gregory Boyle gedacht hat, also lieber die Jungs machen Klamotten, stellen Klamotten her und designen die auch aus ihrer Welt, aus der Welt der Gangs, als dass sie sich in Bandenkriege verwickeln lassen. Wenn man ins Lexikon reinschaut, Homeboy Industries, dann steht da, Homeboy Industries dient jährlich mehreren hundert Ex-Kriminellen mit Bandenhintergrund als Wiedereingliederungshilfe. Hier lernen junge Männer auch, ihren Ärger zu kontrollieren, Frauen respektvoll zu behandeln und pünktlich zu sein. Also die drei Grundeigenschaften, die ein Mann offensichtlich haben muss. Das lernen die da. Wissen Sie, dass die Nonnen so spontan Ja gesagt haben, obwohl es darum ging, dass sie alle ausziehen? Ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass Gott da vorher schon die Weichen gestellt hat. Und das heißt, die Nonnen haben auf ihre innere Stimme gehört und da hat sich Gott gemeldet bei ihnen. Und der Priester hat auch auf seine innere Stimme gehört, als er diese Sache angefangen hat. Das beeindruckt mich schon, denn ich weiß, es ist nicht immer, jetzt kommt die Einschränkung, es ist nicht immer sinnvoll, auf seine innere Stimme zu hören. Ja? Also manchmal fällt es dir nur Ängste um und Sorgen. Und dann kommt es ist eine richtige Lebenskunst zu unterscheiden, ist das jetzt Schall und Rauch, was mir meine innere Stimme sagt, oder ist das eine Spur, der ich folgen sollte, eine Spur, auf der sich vielleicht sogar Gott meldet. Das ist eine richtige Lebenskunst. Und offensichtlich hatte Claudia Procola das drauf. Und dann denke ich, vielleicht macht uns das Mut, dass wir an diesem Punkt auch noch weiterkommen. Das ist das Zweite, höre auf deine innere Stimme. Und jetzt kommt das Dritte, mutig sein, für Jesus Christus seine Meinung zu sagen, auch bei Gegenwind. Ich weiß nicht, ob Claudia Procola klar war, was da gerade lief und in was für ein Wespennest sie da reingestochen hat. Mächtige Politiker und religiöse Führer wollten Jesus loswerden. Das war eine große Sache. Sie wurden unterstützt von einer gewissen Volksmenge, wie groß die auch immer gewesen ist. Ihr Mann Pontius Pilatus mittendrin in diesem Wespennest, in einer ganz heiklen Mission, da ging es um viel. Und dann mischt die sich ein und lässt ihrem Mann, der schon auf dem Richterstuhl sitzt, noch eine Nachricht zukommen. Tu diesem Menschen nichts an, der ist ein Gerechter. Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen Albtraum. Ich weiß nicht, ob ihr das klar war, in was ein Wespennest sie da gestochen hat. Ich meine, vielleicht hatte sie auch mehr Hintergrund und wusste irgendwie mehr von Jesus, weil sie sagt ja nur, es ist ein Gerechter, sie braucht den Namen nicht zu nennen, sie braucht keine andere Erklärung geben. Vielleicht wusste die mehr, als ich denke, aber das ist Spekulation, weiß ich nicht. Auf eins aber weiß ich, Claudia Procola hat wirklich Mut bewiesen. Sie greift in das Amtsgeschäft ihres Mannes ein und ausgerechnet in diesem heiklen Fall mischt sie sich ein. Was für eine mutige Frau, so wie die Frau aus Syrophönizien, die Jesus begegnet ist und die den Mut gehabt hat, sogar Jesus zu widersprechen und das nicht zu akzeptieren, was Jesus gesagt hat, die für ihre Tochter wie eine Löwin gekämpft hat. Und da kenne ich einige Mamas, die so drauf sind und so für ihre Kinder kämpfen, wirklich mutig. Und vielleicht macht Claudia Procola auch uns Mut, für Jesus Christus einzustehen, wo es drauf ankommt. Verstehen Sie mich nicht falsch, mir geht es nicht darum, dass man die Kirche verteidigt. Das regelt sich von selber. Mir geht es darum, das Wort zu erheben, wenn es um Glaube geht, wenn es um Jesus geht, wenn es um Gott geht. Und ich sage Ihnen, ich selbst bin da kein großer Held in dieser Sache, aber vielleicht haben Sie da Ihre Erfahrungen gemacht, wo man voneinander lernen kann. Das ist das Dritte. Und jetzt zum Schluss das Vierte. Und jetzt will ich mal den Blick abwenden von Claudia Procula und hinwenden auf den, zu dem, um den es geht, auf Jesus. Also, Claudia Procula sagt, Jesus ist ein Gerechter. Also, ein Mensch, der durch seine Taten Anerkennung bei anderen gefunden hat, vielleicht nicht bei allen, aber bei sehr vielen. Jesus ein Gerechter. Wie gesagt, für eine Römerin schon sehr viel, da ziehe ich meinen Hut. Aber wir wissen, hinter Jesus steckt mehr. Jesus ist ein Gerechter, okay, aber er ist auch der Sohn Gottes. Er ist der Gesalbte, auf Hebräisch Messias, auf Griechisch Christus. Er ist der Heiland. Jetzt sind das alles so Begriffe, mit denen ich da um mich werfe, die sind alle geprägt und jeder denkt irgendwas drüber. Aber wissen Sie, was das konkret heißt? Das möchte ich Ihnen mal an einer Sache zeigen. Und zwar an einer dieser Schriften, die entstanden sind und die über Claudia Procula weiter nachdenken, die Geschichte weitergesponnen habe. Und jetzt nehmen Sie allen Ernstes mit in die Vergangenheit, ins 9. Jahrhundert, in unserem deutschsprachigen Raum, obwohl da hat es Deutsch noch nicht richtig gegeben, das war ja erst im Entstehen, 9. Jahrhundert, da gab es die Alemannen, da gab es ein paar wenige noch, da gab es die Franken und da gab es die Sachsen. Und da hat jemand ein Buch geschrieben, auf den Markt geworfen, das wurde damals wirklich gelesen, das hieß der Heliand. Und Heliand ist nichts anderes als das altsächsische Wort für Heiland, als ein Buch über den Heiland, über Jesus. Da hat ein Theologe die Geschichte von Jesus erzählt, auf seine Art und Weise. Dabei hat er auch erzählt von dieser Szene mit Claudia Procula. Und zwar so, der Heliand gehört zu denen, die der Meinung sind, der Traum der Claudia Procula kam vom Teufel. Und jetzt erzählt er aber so, also das hat er alles erfunden. Ja, man weiß ja nichts. Und jetzt erzählt er aber so vom Teufel, so tiefgründig vom Teufel, dass ich sage, da kannst du sogar vom Teufel noch was lernen. Also, der Teufel weiß, wenn Jesus am Kreuz hängt, ist es für ihn vorbei, der wird die Menschen erlösen. Und jetzt zitiere ich mal aus einem 1200 Jahren alten deutschen Buch, also in der deutschen Übersetzung jetzt, das schuf dem Satan Schmerz in der Seele, viel Harm in seinem Herzen. Und wir lernen, der Teufel hat ein Herz. Der hat sogar Herzschmerz wegen der Erlösungstat von Jesus. Da tut er mir fast schon wieder leid, der Teufel. Aber nur fast. Jetzt will der Teufel natürlich alles tun, damit Jesus nicht am Kreuz stirbt in dieser Geschichte, die der Heliand erzählt. Und jetzt zitiere ich Ihnen nochmal aus diesem Buch, was der Teufel denkt. Der denkt sich nämlich, der Christus soll leben, dass der Hölle die Leute nicht ausgehen, weil sie dann von Sünden frei sind. Merken Sie, so viel denkt sich der Teufel. Christus erlöst uns durch seinen Tod am Kreuz. Da hat der Teufel ernsthaft Angst um seinen Job. Da klopft niemand mehr bei ihm an der Höllentür und da sagt er, da kann ich ja stempeln gehen, da bin ich arbeitslos. Und jetzt schmiedet er den Plan, dass er der Claudia Procula einflüstert, sie soll sich dafür einsetzen, dass Jesus am Leben bleibt. So, fällt Ihnen was auf? Fällt Ihnen was auf? Kleiner Seitenhieb, natürlich geht der Teufel zu einer Frau. Ja? Leichte Beute, ist doch klar. Die Theologen, die der Meinung sind, dass dieser Traum der Claudia Procula vom Teufel kommt, waren alle auch der Meinung, dass die Frauen einen besseren Draht zum Teufel haben als die Männer. Wir wissen, das ist völliger Quatsch. Ja? Aber so haben die damals gedacht. So haben die damals gedacht. Deswegen muss man genau überlegen, welche Geschichte man weiterzählt. Ja? Völliger Quatsch. So, aber trotzdem, liebe Gemeinde, auch wenn diese Szene in dem Helian mit dem Teufel total erfunden ist und auch problematisch, das sage ich ja alles ganz klar, dann kann ich trotzdem mal sehen, sogar der Teufel weiß, dass Jesus uns erlöst hat. Er zweifelt nicht daran. Ja? Jesus hat dafür gesorgt, dass die Hölle leer bleibt. Und wir, die wir an Christus glauben, wir sind in Gott geborgen. Vergessen Sie den Teufel, der ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir alle merken, Gott hat uns frei gemacht. Wir leben in seinem Licht. Wir leben in der Kraft der Auferstehung. Und das ist doch mal eine Botschaft für diesen Tag heute. Sehen Sie, so viel macht mir die Claudia Procola klar. Erstens, diese Geschichte zeigt mir, wie weit Gott denkt und wie grenzenlos er liebt und dass er auch mit denen redet, von denen wir es gar nicht vermuten würden. Zweitens, sie zeigt mir, dass es gut ist, auf seine innere Stimme zu hören, eine richtige Lebenskunst. Drittens, sie sagt mir, dass es gut ist, mutig zu sein, wenn es darum geht, für Jesus einzustehen. Und viertens, freuen wir uns daran, dass Gott uns auf seine Seite gezogen hat und dass wir mit ihm und im Vertrauen auf ihn durchs Leben gehen können. Das ist eine herrliche Sache. Sehen Sie, und das alles sehe ich in dieser Geschichte von dem Traum, von dem kein Mensch weiß, was es eigentlich war. Amen.